Das IOC ist ein privatwirtschaftliches Konstrukt. Das ist keine völkerrechtliche Verbindung oder Vereinigung oder ähnliches. Es ist ein Unternehmen, das wirtschaftlich arbeitet und das den Gastgeberstädten den sogenannten Host City Contract vorlegt. Da wird natürlich auf manche Sachen, auf manche lokale Gegebenheiten Rücksicht genommen, auf andere aber nicht. Das IOC entscheidet letztlich, was ihm ins Konzept passt und was nicht. Und dieser Vertrag ist letztlich nicht verhandelbar. Man kann als Bewerberstadt natürlich sagen, wir hätten gerne dies und das und das und das passt da vielleicht ganz gut rein. Und wenn es dem IOC gefällt, dann übernimmst du es auch. Aber es gibt eben nicht die Möglichkeit, wie auch jetzt von der Münchner Stadtspitze behauptet wird, wir werden darauf bestehen, dass oder wir werden dafür sorgen, dass dies und das in den Vertrag kommt. Diese Möglichkeit gibt es einfach nicht. Und insofern sind halt die Bedürfnisse und die Vorgaben, die jetzt formuliert werden, nicht unbedingt relevant.
Das sieht das Referat für Bildung und Sport offenbar etwas anders. Es hat in kurzer Zeit die Umrisse einer Bewerbung zu Papier und in die Öffentlichkeit gebracht. Was auffällt dabei? Es ging vor allem um eine positive Story.
In der Münchner Bewerbung wird sehr viel zurückgegriffen auf Olympia 1972, auf das positive Flair, was damals geherrscht hat, dass München von einem verschlafenen, unbekannten Dorf zur Weltstadt gebracht hätte. Wobei natürlich, glaube ich, heute niemand mehr sagen kann, dass München heute noch ein Dorf ist, das diesen Schub tatsächlich bräuchte. Und zum anderen wird zurückgegriffen auf die European Championships, die vor 2 Jahren in München stattgefunden haben, die tatsächlich ein Spektakel für alle waren, die im Olympiapark stattgefunden haben, die allerdings völlig anders organisiert und ausgerichtet sind als Olympische Spiele. Das war tatsächlich eine Veranstaltung mit freiem Eintritt, wo man einfach hingehen konnte. Da gab es viele Aspekte nicht, die bei den Olympischen Spielen zwingend greifen werden. Und insofern sind diese beiden Vorbilder, diese beiden Bilder, die eingeführt werden, auf Olympia nicht zutreffend. Weder wird ein Olympia 2036 oder 44 vergleichbar sein mit Olympia 72 aus verschiedenen Gründen, die wir nachher noch hören werden, noch wird es mit den European Championships vergleichbar sein. Aber das sind die beiden Bilder, die ins Feld geführt werden, um eine positive Stimmung zu erzeugen.
Was würde ein Okay des IOCs für München bedeuten? Es ging um 16 Tage Olympische Spiele und 12 Tage Paralympics mit 30 bzw. 22 Sportarten und insgesamt über 15.000 AthletInnen, die man erwartet. Dazu kämen ca. 20.000 JournalistInnen und der Tross der Funktionäre und weit über 10 Millionen ZuschauerInnen. Ein Rückblick auf die Spiele in Paris im letzten Jahr verdeutlicht, was das speziell für den Verkehr in München hieße.
Zwei Zahlen aus Paris von den letzten Olympischen Spielen. Da gab es tatsächlich 500.000 Metrofahrgäste mehr, als es sonst gab, das also eine enorme Belastung für den öffentlichen Verkehr war, was im Übrigen auch dazu geführt hat, dass es weitreichende Einschränkungen im Nahverkehr gegeben hat und dass viele Menschen von der Nutzung ausgeschlossen wurden und es erhebliche Verkehrsbehinderungen gegeben hat. Und in Paris waren 50.000 Polizei- und Militärkräfte im Einsatz. Allein bei der Eröffnungsfeier waren es 45.000, die gleichzeitig im Einsatz waren. Zu Paris muss man noch sagen, da war ja bis vor ein paar Jahre vorher, bis 2017, glaube ich, oder noch länger der Ausnahmezustand. Und es sind nach der Beendigung des Ausnahmezustands viele der Regelungen sagen wir, in eine nationale Gesetzgebung überführt worden, die während der Olympischen Spiele angewandt worden ist. Also da war es tatsächlich so, dass es massive Sperrungen gegeben hat, dass es für die AnwohnerInnen sehr schwer geworden ist, dass tausende Menschen aufgrund von Sicherheitsbedenken nicht mehr in die Nähe von Olympischen Spielorten gelassen wurden, dass Sicherheitszonen eingerichtet worden sind und eben enorme Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr und im Straßenverkehr. Das muss im Zweifel in München nicht so sein. Aber wenn wir uns anschauen, wie sich die Welt bewegt, dann können wir vielleicht doch davon ausgehen, dass wir eher in repressive oder sicherheitstechnisch schwierige Zeiten geraten und dann entsprechend auch ein entsprechendes Polizei- und Militäraufgebot und entsprechende Sicherheitsmaßnahmen erleben dürften. Was bedeutet es weiterhin für München? Wir brauchen Bauten für über 30 Sportarten eben. Und da ist ein Kernargument der Bewerbung, in München gibt es ja schon alles, nämlich von 1972. Allerdings ist es so, dass viele Bauwerke, zum Beispiel das alte Olympiastadion, den heutigen Anforderungen des IOC gar nicht mehr gerecht werden, zu klein sind, technisch nicht auf dem Stand sind. Dann wird von temporären Erweiterungen gesprochen. Das Olympiastadion ist allerdings denkmalgeschützt, da lässt sich nicht einfach so fummeln. Es gibt halt einfach viele Sportarten, die es 1972 noch gar nicht gab und für die es in München auch keine Anlagen geben kann. Skateboard, Badminton, Golf, Lacrosse und andere Sportarten, die gab es damals gar nicht. Nicht für alles braucht man eine neue Halle. Manches kann man im Bestehenden machen, manches aber halt auch nicht. Und es kommen weiterhin neue Sportarten dazu.
Surfen im Münchner Eisbach würde wohl auch nicht akzeptiert. Zu den Kosten. Sie lagen in Paris 2024 in der Größenordnung von 8 Milliarden Euro. Was auf München zukäme, darüber gibt es noch keine konkreten Zahlen. Fest steht jedoch, dass allein für die Bewerbung 7 Millionen Euro aus dem städtischen Haushalt fällig wären. Zurück zum Veranstalter, dem EOC.
Es heißt Komitee, aber es ist ein privates Unternehmen, es ist ein kommerziell arbeitendes Unternehmen, es ist ein Unternehmen, das monopolistisch arbeitet, das zum Beispiel exklusiv und allein die Verwertungsrechte, die TV-Verwertungsrechte vergibt, die Sponsoren aussucht, nach welchen Kriterien auch immer, das alleine entscheidet, wer zum Beispiel die Olympischen Ringe benutzen darf oder nicht. Eine kleine Anekdote, die Leipziger Olympia-Bewerbung damals zu unterstützen, hat der Deutsche Bundestag 2004 ein sogenanntes Olympiaschutzgesetz verabschiedet. Das hat das IOC vehement eingefordert und gesagt, wenn es dieses Olympiaschutzgesetz nicht gibt, dann gibt es auch keine mögliche Leipziger, dann ist Leipzig schon mal raus. Und in diesem Olympiaschutzgesetz wurde zum Beispiel festgelegt, dass eben nur das IOC und niemand anderes die Markenrechte an den Begriffen Olympia, Olympische Spiele, an den Olympischen Ringen, Olympisches Feuer oder ähnliches hat. Und wer immer diese Begrifflichkeiten benutzen wollte, und sei es in der Tagesschau, der müsste dann halt entsprechende Lizenzgebühren bezahlen. Das ist die Art und Weise, wie das IOC zumindest bisher gearbeitet hat. Der Vorwurf der Korruption hängt immer wieder in der Luft und dass sowas nicht transparent läuft, ist natürlich auch klar.
Der große Profiteur der Spiele ist das IOC. Das gilt beispielsweise bei der Frage der Versteuerung und den lizenzierten Partnern, denn lokale Unternehmen blieben wohl außen vor.
Eine Kritik, dass die Einnahmen, die das IOC gewinnt aus den Olympischen Spielen, aus den TV-Rechten, aus dem Sponsoring, aus den Markenrechten, dass die im Land, im Austragungsland nicht versteuert werden. Das heißt, das IOC nimmt alle Gewinne unversteuert mit. Zur Durchführung gehören natürlich die Grundrechtseinschränkungen, Versammlungsverbote im Umfeld von, ich weiß gar nicht wie viele 100 Metern um Sportstätten. Es geht darum, dass im Umkreis dieser Sportstätten nur die Produkte der Vertragspartner verkauft werden dürfen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man ein Augustinerbier oder ein ähnliches am Olympiastadion zu trinken bekommt, ist sehr überschaubar. Es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein internationaler Partner wie Budweiser oder jemand anderes sein und nur diese Produkte dürfen verkauft werden.
Die Erfahrungen, die bisherige Ausrichter der Spiele im Nachgang machten, sind eher ein Argument gegen eine Bewerbung. Zum Beispiel bei der viel zitierten Nachnutzung.
Die Nutzung bestehender Bauten, die oft versprochen wurde, klappt halt häufig nicht. Die Nachnutzung von Neubauten ist oftmals nicht gegeben. Besonders krasses Beispiel ist natürlich Athen 2004, die olympischen Bauten, die jetzt rumstehen und verrotten. Auch die Einbindung der Bevölkerung oder Flächensparen, die Versprechungen werden vorher gemacht und werden dann aber nicht eingehalten. Brisbane 2032 zum Beispiel wurde versprochen, dass man mit bestehender Infrastruktur auskäme, dass es keine negativen Auswirkungen auf die Stadt haben würde. Und gerade jetzt im März, glaube ich, wurde verkündet, dass sie überraschenderweise festgestellt haben, das bestehende Stadion reicht doch nicht und sie werden leider ein neues Olympiastadion mitten in einem Park bauen müssen, der für Brisbane von zentraler Bedeutung ist. Stattdessen gab es eben Mietsteigerungen und zwar ganz massiv zum Teil, Verdrängung von sowohl von Menschen, die es sich einfach nicht mehr leisten können, als auch in Paris, wo tatsächlich Zehntausende von Obdachlosen, illegalisierten Migrantinnen und anderen ja tatsächlich physisch aus der Stadt geschafft wurden. In Paris haben sich die ÖPNV-Preise durch die Spiele verdoppelt, sind danach wieder leicht reduziert worden, glaube ich, aber insgesamt stark gestiegen.
Nicht alles ist negativ zu bewerten, kämen Olympische Spiele nach München. Es gebe durchaus auch positive Effekte.
Zum Beispiel ein zusätzlicher oder beschleunigter Ausbau oder Neubau von U-Bahn-Linien. Das ist in London passiert, das ist in Paris passiert. Auch Athen ist über Olympia erst an seine U-Bahn gekommen. Das gehört zur Wahrheit natürlich dazu. Wie es dann finanziert wurde, ist eine andere Frage. Kurzer Rückgriff noch auf die Geschichte, weil es jetzt schon mehrfach anklang. 2013 wurde, als die Bevölkerung sich gegen die Olympischen Winterspiele 22 entschieden hat, da wurde damit geworben und gesagt, wenn ihr für Olympia 22 stimmt für die Winterspiele, dann wird die zweite Stammstrecke durch Zuschüsse und durch den zeitlichen Druck bis 2018 fertig sein. Jetzt haben wir natürlich keine Olympischen Winterspiele, aber nach dem, was wir erleben, ist es schwer zu glauben, dass nur wegen der Durchführung der Olympischen Winterspiele die Stammstrecke tatsächlich 2018 fertig geworden wäre. Und dann noch zu dem berühmten Argument, dass die Olympischen Spiele 1972 die U-Bahn und die S-Bahn gebracht hätten. Da hat der frühere Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel hat in der Süddeutschen Zeitung vor inzwischen auch schon 15 Jahren erklärt, dass das natürlich Quatsch ist. Die U-Bahn und die S-Bahnen wären auch ohne Olympische Spiele gebaut worden, vielleicht etwas später, weil der Bedarf natürlich da war.
Die Eingriffe in den Verkehr wären in den Tagen der Olympischen Spiele und auch der Paralympics drastisch. Unter der besonderen Kritik stehen die sogenannten Olympic Lanes. Was versteht man darunter?
Das sind für die IOC-Funktionärinnen und für die Athletinnen reservierte Fahrspuren. Die sind abmarkiert auf Hauptstraßen und auf Verbindungsstraßen zwischen den Sportstätten, dem Flughafen, dem Hauptbahnhof und möglicherweise auch zwischen Hotels oder zumindest, sagen wir mal, Ansammlungen von Hotels, wo viele IOC-Funktionärinnen wohnen werden. Und die sind einfach deswegen so ein Synonym geworden für Olympia und die Art und Weise, wie man es in der Stadt erlebt, weil das einfach das am stärksten sichtbare und am stärksten in den Alltag der Menschen eingreifende Element ist. Und das hat einfach zu enormen Staus für die allgemeine und normale Bevölkerung in der Stadt geführt und war so das große Hassobjekt der Olympischen Spiele in London und ist es auch in anderen Städten.